Guten Morgen zusammen. Christina, vom abschreckenden Beispiel lernen, da frage ich mich natürlich, Herr Jesus, hast du mir was zu sagen? Ich nehme das aber mal tatsächlich als auch die Verfehlung, die Petrus begangen hat, die uns da eher leiten sollen. Ihr Lieben, wir sind in den letzten Wochen ganz dezidiert durchs Markus-Evangelium gegangen als Gemeinde. Viele Predigten zu Markus. Im Hauskreis machen wir Markus. Und als Teil des Markus-Theaters, ratet mal, was ich so in meiner privaten Zeit die ganze Zeit lese. Markus. Damit war für mich der Rahmen klar. Ich möchte euch etwas aus dem Markus-Evangelium sagen. Und dann die berechtigte Frage, warum Petrus? Da haben wir doch alle eigentlich schon ganz viel drüber gehört. Warum Petrus? Jetzt ist Petrus eine Figur, die mir persönlich ganz nah am Herzen ist. Und zwar, ne, vom abschreckenden Beispiel lernen, in seiner Vielschichtigkeit. Das ist Petrus, der haut drauf, der zieht das Schwert und tritt für Jesus ein. Das ist Petrus, der sich aus dem Boot wagt, in den Sturm, auf die Wellen. Geht ein paar Schritte gut, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Das ist aber auch Petrus, der dreimal in einer Nacht es schafft, Jesus zu verleugnen. Also Petrus ist wirklich so ein Charakter mit ganz vielen Facetten, ganz vielen Dimensionen. Und ich habe mich total gefreut. Unsere Markus-Theater-Regisseurin Melanie wusste nichts von meiner Petrus-Liebe. Und jetzt ratet mal, wer den Petrus spielen darf beim Markus-Theater. Ganz genau. Insofern, Petrus ist heute unser Thema. Petrus hoch 3. Keine Angst, mit Mathematik hat das hier weiter nichts zu tun. Petrus hoch 3 soll mir einfach verdeutlichen, soll uns verdeutlichen, ich habe 3 Dimensionen von diesem Petrus, über die ich gerne sprechen würde mit euch. Die erste ist wirklich im Text, was ist denn da passiert, was steht denn da? Wäre für mich die erste Dimension. Die zweite Dimension, was heißt das für dich, was heißt das für mich? Das Persönliche. Und die dritte Geschichte, die dritte Dimension, die wir in diesem Petrus haben, deswegen hoch 3, was hat uns das vielleicht als Gemeinde zu sagen? Ihr wisst ja, eine gute, eine fromme Predigt hat irgendwie immer 3 Punkte. Ihr werdet nicht überrascht sein, auch ich will bei diesen 3 Dimensionen in 3 kurze Bibelstellen reingehen und dazu jeweils kurz was sagen. Jetzt stehen diese 3 Bibelstellen, die ich ausgesucht habe, nicht lose nebeneinander, sondern sie sind durch einen Gedanken verbunden. Und den Gedanken, ich bin jemand, ich brauche irgendwas, woran ich mich orientieren kann, das ist bei mir ein Bild. Jetzt seht ihr auch, warum ich Jura studiert habe und nicht Kunst, aber das soll ein Spielfeld sein, das soll ein Sportfeld sein. Ihr dürft jetzt euch aussuchen, was für ein Sportfeld das ist. Die Fußballfans unter uns wissen heute Abend, Ingo, was passiert da? Wo ist er? Jawohl, gegen Aserbaidschan, schauen wir mal. Kann aber auch was anderes sein, kann Handball sein, kann Hockey sein. Setzt für euch ein, was ihr wollt. Wichtig ist, es ist das Spielfeld. Und dieses Spielfeld versuche ich in 3 Gedanken zu füllen. Erster Gedanke. Rauf auf das Spielfeld. Ein ganz kurzer Text aus Markus 1, Verse 16 bis 18. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Versucht euch das bitte vorzustellen. Da kommt Jesus kurz nach seiner Taufe und Versuchung in der Wüste zum See Genezareth. Galiläisches Meer ist nichts anderes als See Genezareth. Und er trifft dort auf 2 Fischer, die ihrem Beruf nachkommen. Sie werfen Netze aus. Das ist Alltag für die beiden. Für Simon steht hier noch, er wird später von Jesus Petrus genannt, und sein Bruder. Ich werde jetzt nur noch von Petrus sprechen. Jesus geht zu diesen beiden, geht zu diesen Fischern. Und schon das ist was ganz Besonderes. Denn religiöse Lehrer zu dieser Zeit, und davon gab es viele, die gingen nicht zu den Menschen hin, sondern die ließen Schüler zu sich kommen. Die schauten sich die Schüler dann eine Weile an, die mussten sich regelrecht bewerben, wenn die Jünger Nachfolger von diesem Lehrer werden wollten. Der Lehrer schaute sich die eine Weile an und sagte dann klappt oder klappt nicht. Bei Jesus ist das was ganz anderes. Er geht zu den Menschen hin, in ihren Alltag, da wo sie arbeiten, da wo sie sich aufhalten. Und anders als sonst bewerben sich die Jünger auch gar nicht darum, Nachfolger zu werden, sondern Jesus spricht sie an. Jesus fordert Petrus auf, ihm nachzufolgen. Für mich ganz wichtig, am Anfang steht hier der Ruf von Jesus. Ich will euch zu Menschenfischern machen, komm. Diese Sprache, können wir uns vorstellen, die verstand Petrus. Jetzt ist das, oder jetzt darf man das nicht falsch lesen, das ist nicht die allererste Begegnung, die Petrus mit Jesus hat. Im Lukas- und im Johannesevangelium, da sind die Stellen so ein bisschen ausführlicher, da weiß der Petrus auf jeden Fall, wen er da vor sich hat. Und jetzt fragt Jesus ihn aber, ob sie nicht gemeinsame Sache machen wollen, ob der nicht Petrus sein Nachfolger werden wolle. Und Petrus musste jetzt eine Entscheidung treffen. Habe ich auf der einen Seite, bleibe ich bei meinem vertrauten Leben, bei dem, was ich kenne, bei meinen Netzen? Oder auf der anderen Seite entscheide ich mich für ein Leben aus Vertrauen? Entscheide ich mich dafür, dass ich das noch Unbekannte wähle? Ich finde ganz spannend, Jesus überredet ihn hier gar nicht, sondern die Antwort auf den Ruf, die ist freiwillig. Petrus entscheidet sich, seinem Leben eine ganz neue Wendung zu geben. Und das war radikal. Eine ganz neue Wendung. Was heißt das für unser Spielfeld? Ich glaube, dass das Evangelium hier zwei ganz unterschiedliche Positionen in so einem Spiel beschreibt. Den Zuschauer und die Mannschaft. Mannschaft, können wir uns vorstellen, das sind die auf dem Feld. Die Zuschauer sind die, die das Spiel verfolgen. Die sitzen irgendwo am Rand. Das sollen Nord- und Südkurve sein. Seht es mir nach, wenn das im Stadion anders aussieht. Sehr zum Leidwesen meines Vaters war ich immer eher am Würstchenstand im Stadion interessiert als am Spiel. Insofern kann ich da nicht mehr bieten. Zuschauer und Mannschaft. Der Zuschauer, der verfolgt das Spiel, sitzt in dieser Tribüne. Vielleicht sogar mit Interesse. Ich stelle mir vor, Petrus, das war so ein Zuschauer. Der wusste, wer Jesus ist, der hat von ihm gehört. Und dann ändert sich was. Als erstes steht er am Rand, er bleibt passiv. Jetzt ist es so, wenn wir Zuschauer sind, und da predige ich zu mir selbst genauso, dann kritisieren wir manchmal auch die Leistung von anderen. Kennen wir vom Fußball, ne? Da sitzen wir vor dem Fernseher heute Abend und dann sagen wir, Mensch, den muss er doch haben. Oder was spielen die da zusammen? Das hätte ich ganz anders gemacht. Aber hätte ist hier das richtige Wort. Denn als Zuschauer spielen wir nicht mit. Ich verstehe Jesus' Frage an Petrus als eine Aufforderung an uns mitzumachen, Teil der Mannschaft zu sein. Ich sehe hier unseren Auftrag, mitzumischen, mitzumachen, mitzutragen. Und selbst da, wo ich nicht restlos überzeugt bin oder noch unsicher bin, auf jeden Fall mitzubeten, das macht mich zum Mitspieler. Das macht mich zum Teil der Mannschaft. Es geht nicht um die, die auf dem Feld sichtbar sind, sondern es geht um die ganze Mannschaft. Zu Jesus' Mannschaft gehört auch die Reserve, gehören auch die, die mit dem Herzen dabei sind. Deswegen muss ich mein Bild noch mal ein bisschen verfeinern. Also auch die, die am Rand stehen, die nicht im Vordergrund sind, die man vielleicht nicht sieht, die im Stillen beten, die mit dem Herzen dabei sind, das ist die Mannschaft, über die ich rede, im Unterschied zu den Zuschauern. Wenn ich den Ruf von Jesus bekomme, dann stelle ich mich aufs Spielfeld oder mache mich bereit. Das Reich Gottes will gebaut werden, aber es wird eben nicht von denen auf der Zuschauertribüne gebaut, sondern nur von denen auf dem Spielfeld. Für mich ist das eine Anfrage an mich selbst. Vielleicht bedeutet das, dass ich Prioritäten überdenken muss, dass ich eine liebgewonnene Haltung, eine liebgewonnene Position aufgeben muss. Ich muss mich hinterfragen, wo stehe ich denn? Ganz ehrlich, ich fühle mich öfter danach, mich auf die Zuschauertribünen zu setzen, mal den anderen kommen zu lassen, den anderen machen zu lassen. Aber für mich ist dieser Text eine Aufforderung, mitzuspielen, mich einzubringen, mit dem Herzen dabei zu sein, anstatt nur am Rand zu stehen. Ich habe einen sehr drastischen, fast schon radikalen Text gefunden. Kommt nicht aus der Bibel, sondern kommt von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Da geht es um die Frage, bin ich dabei, bin ich mit dem Herzen dabei oder stehe ich nur daneben? Das ist eine Ansprache, die hat er an sein Volk 1910, also vor dem Ersten Weltkrieg, gehalten. Zitat: Nicht der Kritiker zählt. Nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Fall am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Fall, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Erste Aufforderung aus dem Text für mich: Spiel mit, sei Teil der Mannschaft. Zweiter Gedanke: Spiele mit vollem Einsatz, aber fair. Auch hier ein zweiter Text aus Markus, Markus Kapitel 8, Verse 31 bis 33. Und er, Jesus, fing an, sie, die Jünger, zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er, Jesus, aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Über diese Passage musste ich viel nachdenken und ich möchte gern mit dem Bild starten. Beim Sport gibt es Regeln. Und da stellen wir mal, das wäre ein Fußballfeld. Dann wäre es doch toll, wenn ich jemanden ganz unmittelbar vor dem Tor positioniere, der kriegt einen langen Ball und drin ist das Ding. Dürfen wir das? Was ist das? Abseits, wunderbar. Das wäre ein Abseits. Abseits ist verboten, weil das Spiel sonst nicht funktioniert. Auch im Reich Gottes gibt es Regeln, weil unser Leben sonst nicht funktioniert. Jesus kündigt in diesem Abschnitt sein Leiden, seinen Tod, aber auch seine Auferstehung an. Vers 32, er redet frei und offen. Das finde ich total beeindruckend. Frei und offen, er spekuliert nicht. Er sagt klipp und klar, was passieren wird. Das Letzte von dem, was er sagt, kommt möglicherweise bei Petrus gar nicht mehr an. Die Sache mit der Auferstehung. Der hört nur Leid und Tod. Und jetzt, stell mir das so vor, nimmt er Jesus zur Seite. Und hier werden die anderen Jünger sicherlich den Atem angehalten haben. Denn Petrus nimmt sich hier ganz schön was raus. Ich erzähle dir jetzt mal, wie das geht, könnte er vielleicht gesagt haben. Ich habe da eine Idee, wie man das einfacher machen kann. Bleiben wir bei dem Bild. Was passiert da? Ich glaube, dass Petrus Jesus ein taktisches Foul vorschlägt. Jesus, können wir die Sache mit Tod und Leid nicht einfach lassen? Und die Antwort von Jesus in Vers 33 geht interessanterweise nun an alle Jünger. Das, was er nun zu sagen hatte, das war so wichtig, dass das nicht in diesem Zwiegespräch mit Petrus alleine ist, sondern jetzt adressiert er alle Jünger. Jesus bekommt hier nämlich Gegenwind aus seinem innersten Zirkel. Nicht von den Pharisäern, das war er gewohnt. Aber der Gegenwind kommt hier von einem Jünger, von einem seiner engsten Freunde, auf den er später die Gemeinde gründen möchte. Geh hinter mich, du Satan. Aua. Geh hinter mich, das ist die wörtliche Übersetzung von Nachfolger, sei ein Nachfolger. Reih dich also wieder ein, sagt Jesus hier zu Petrus. Erkenne, wer der Lehrer ist und wer der Schüler. Und akzeptiere, wer hier die Regeln macht, das bist nicht du. Denn es gibt für Jesus keine Abkürzung. Gedankenexperiment. Stellen wir uns kurz vor, Jesus hätte zu Petrus gesagt, okay, lassen wir das sein. Lassen wir das sein mit Leiden und Kreuz. Dann hätte es keine Versöhnung mit Gott gegeben. 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 5 bis 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Als Lösegeld für alle. Jesus ist für meine, Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Hätte es diese Stellvertretung nicht gegeben, stünde die Sünde unüberbrückbar zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. An dieser Stelle steht für Jesus also plötzlich der gesamte Heilsplan, sein Werk für die Rettung der Welt auf dem Spiel. Und ganz ehrlich, kein Wunder, dass er hier so ungehalten reagiert. Und er hat recht. Das, was er da zu Petrus sagt, geh hinter mich, du Satan, das sagt er zu Recht. Denn das, was Petrus ihm vorschlägt, ist teuflisch. Das wäre dem Teufel ganz besonders lieb gewesen. Kein Jesus, keine Erlösung von Schuld, kein Heil auf dieser Welt. Ich habe mich gefragt, ob wir hieraus etwas für heute ableiten können, für uns, für unser Gemeindesein. Für mich zeigt die Entschiedenheit von Jesus, mit der er hier auftritt, dass auch er sich die Regeln nicht so zurechtgebogen hat, wie es ihm gepasst hat. Es gibt ein Regelwerk, das dem Spiel seinen Rahmen und seine Ordnung gibt. Ohne dieses Regelwerk funktioniert das Spiel nicht. Und die Einhaltung des Regelwerks, die kann uns auch mal was kosten. Die hat Jesus sein Leben gekostet. Wenn du also auf dem Spielfeld bist, dann streng dich an. Dann spiel auch. Und wenn du den Ball hast, dann wird es so sein, dann bekommst du auch mal einen Rempler von der Seite. Oder vielleicht sogar ein böses Foul ab. Besonders schmerzlich, wenn die Zuschauer dich auspfeifen oder sogar der eigene Mitspieler dich zu hart anschießt. Auch das passiert. Du wirst etwas abbekommen, wenn du auf dem Platz mit vollem Einsatz spielst. Das ist aber sicher. Und Gegenwind, der kommt vor allem von außen. Arbeitskollegen zerreißen sich das Maul über einen. Die eigene Familie hält dich vielleicht für einen Spinner. Okay, vielleicht müssen wir lernen, damit umzugehen. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn sich die Mannschaft nicht einig ist und gegeneinander spielt oder sich auch ein Stück weit auf die Zuschauerränge zurückzieht und kommentiert. Denn manchmal kommt der Gegenwind auch von innen und du eckst in deiner Gemeinde an. Einer der Segen des Markus-Theater ist, ich kenne mich jetzt im Markus-Evangelium ein bisschen besser aus, kurz später wird Jesus sagen, dass ein Haus, das mit sich selbst nicht im Reinen ist, nicht bestehen kann. Markus Kapitel 3, Verse 24, 25. Wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst unrein ist, kann es nicht bestehen. Für uns als Gemeinde, bei allen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gemeinde, die dazugehören, müssen wir immer darauf achten, dass wir einander nicht angehen, dass wir nicht faul spielen, dass wir Grüppchen bilden und gegeneinander aufgestellt sind, sondern wir müssen den Blick auf den halten, der das Spiel bestimmt und der uns verbindet. Und das ist Jesus. Wir müssen Jesus im Zentrum haben. Klingt anstrengend, ne? Ganz im Ernst. Wer ist bei all diesem Ärger nicht eine Option, den Ball erst gar nicht aufzunehmen oder schnell ins Aus zu spielen oder auch den Ball sich abnehmen zu lassen. Ist doch egal. Ich bin manches Mal versucht, das zu machen und zu sagen, ist doch egal, soll ein anderer machen. Aber das ist falsch. Auf dem Platz gibt es Regeln und es gibt keine Garantie, dass wir ohne Blessuren davonkommen. Das betont Jesus oft genug gegenüber seinen Jüngern. Er spricht davon, dass wir unser Kreuz aufnehmen sollen. Und ich bin froh, dass das in unserem Land bisher nur Hohn und Spott bedeutet. Wenn ich daran denke, unsere Geschwister in anderen Teilen der Welt, wenn ich daran denke, Hussam, der in Syrien, in der Türkei evangelisiert, da drohen ganz, ganz andere Verfolgungen, ganz andere Anfechtungen. Da wird der Glaube ganz anders auf die Probe gestellt. Ich selbst muss noch ganz viel von der Entschiedenheit und von der Leidensfähigkeit von Jesus lernen. Dritter Gedanke. Kenne das Ziel. Markus Kapitel 9, Verse 2 bis 8. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia und Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. Jetzt könnt ihr mitlesen. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. 2 Unterpunkte hierzu. Wisst ihr, wo dieser Abschnitt steht? Markus Theater. Er steht direkt hinter dem letzten Abschnitt, den wir gerade hatten, in dem Petrus von Jesus als Satan bezeichnet wird. Das mag ich an Jesus als Trainer. Er nimmt dich wieder ins Spiel, selbst wenn du mal Mist gebaut hast. Kurz nach dem versuchten taktischen Foul ist Petrus wieder mitten im Zentrum des Spiels. Er lässt sich nochmal neu aufstellen und wieder berufen. Und wisst ihr was? Das gilt auch für uns. Wenn du längere Zeit am Spielfeldrand oder sogar als Zuschauer zugebracht hast, dann kann Jesus dich jederzeit wieder in die Mitte des Spiels zurückholen. 2. Unterpunkt. Worum geht es in diesem Spiel überhaupt? Habt ihr euch schon mal ein Spiel von jemandem erklären lassen, ein Spiel, das ihr nicht kennt oder das ihr nicht kanntet? Du hörst zu, du hörst, kannst dich so bewegen, kannst das machen, jedes Detail und trotzdem verstehst du nichts. Denn eine gute Erklärung fängt immer mit dem Ziel des Spiels an. Was ist denn das Ziel? Petrus hat hier seine 2. Chance. Er ist wieder mitten im Spiel. Er hat aber offensichtlich noch Mühe zu begreifen, worum es in diesem Spiel geht. Und das wissen wir auch, das muss Jesus immer wieder seinen Jüngern erklären, worum es denn geht. Jetzt ist Petrus mit Jesus auf dem Berg. Mose und Elia sind da und das Einzige, was Petrus in den Sinn kommt, ist, komm, wir bleiben hier, ich mache es uns gemütlich. Ich baue euch 3 Hütten und wir halten diesen Moment fest. Ich kenne diese Einstellung gut. Ich war letztes Wochenende bei einer christlichen Konferenz und da denkt man sich schon, ach, wenn es doch immer so sein könnte. Hervorragende Gemeinschaft, toller Input, fernab von jedem Konflikt, von jedem in Frage stellen. Und auch in der Gemeinde ist es verlockend zu bleiben. Wir kommen hier hin, wir singen, wir lernen etwas, wir essen heute zusammen und wir gehen wieder. Aber Gemeinde ist mehr als ein gemütlicher christlicher Club. Und Jesus sagt nicht, das ist eine tolle Idee mit den Hütten, wir machen es jetzt gemütlich und bleiben hier. Die Idee von Petrus, 3 Hütten zu bauen, die ist in mehrfacher Hinsicht daneben für Jesus. Petrus will ja für jeden der 3, also Mose, Elia und Jesus, je 1 Hütte bauen. Er sieht dabei leider nicht, es geht ja darum, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht einer der Propheten oder ein noch so gewichtiger Mann wie Mose. Und er liegt nochmal daneben, Petrus, weil er schon wieder versucht, einen Zustand festzuhalten, und damit den Leidensweg von Jesus aufzuhalten. Jesus ist viel mehr. Um ihn dreht sich dieses Spiel. Er ist im Zentrum. Er ist das Zentrum. Das stellt Gott selbst in dem Text gegenüber Petrus klar. Dies ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann ist nur noch Jesus da. Und die Geschichte geht weiter für ihn. Runter vom Berg, mitten rein ins Geschehen. Botschaft verkünden und den Weg bis ganz zum bitteren Ende gehen, bis ganz zum Schluss gehen nach Jerusalem. Und dort rettet er dein und mein Leben durch seinen Tod am Kreuz. Jesus muss auch das Zentrum der Gemeinde sein. Um ihn müssen wir uns drehen. In alten Büchern lesen wir, in Christus bleiben. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Nur wenn ich weiß, dass er, dass Christus das Ziel ist, kann ich dieses Spiel sinnvoll spielen. Denn dann weiß ich, worum es geht. Und dafür hat Jesus auch eine Spielanleitung dargelassen. Sein Wort. In diesem Wort lesen wir, dass wir ihm nachfolgen sollen, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Ganz viel lesen wir in dem Wort. Und sicherlich seid ihr auch schon in dem Punkt gewesen, euch zu fragen, was heißt das denn für mich persönlich? Was heißt denn das vielleicht für uns als Gemeinde? Danach müssen wir den Trainer, danach müssen wir Jesus fragen. Das ist dann deine, das ist dann unsere Strategie, unsere Vision als Gemeinde, als einzelne Christen, wie wir das Spiel spielen wollen oder sollen. Wir sollen Salz und Licht sein, ihn bekennen, beten, uns einmischen. Lasst uns darauf vertrauen, dass der Trainer am besten weiß, wohin wir gehören. Und er hat verschiedenste Positionen zu besetzen. Er weiß auch, dass wir uns zwischendurch mal schonen müssen und auf die Reservebank müssen, um neue Kräfte aufzubauen. Und wir brauchen uns überhaupt nicht einmischen, wenn es um die Position des anderen geht. Petrus macht das mit Blick auf Johannes. Nachdem Petrus dreimal gefragt wurde, Petrus, liebst du mich, zeigt er auf Johannes und fragt Jesus, was ist denn mit dem da? Und Jesus weist ihn ganz klar zurecht. Johannes Kapitel 21, Verse 21 und 22. Als Jesus diesen sah, sprach er zu, als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist mit diesem? Also mit Johannes. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist unser Job. Wir gucken auf uns selbst, wir gucken auf unsere Position, die wir von unserem Trainer bekommen haben. Wie es da und da aussieht, ist gar nicht unsere Aufgabe. Und so verstanden ist Nachfolge mehr als nur meine anfängliche Entscheidung, das Antworten auf den Ruf von Jesus, sondern es ist auch ein Akt von Gehorsamkeit, und zwar jeden Tag wieder. Raus aufs Feld, die Regeln beachten und das Ziel im Blick halten. Was nehmen wir mit? Drei kurze Schlaglichter auf Jesu Umgang mit Petrus. Drei Schlaglichter, die auch auf mich und vielleicht auf dich zutreffen. Spiel mit, halte die Regeln ein und richte den Blick auf das Ziel des Spiels. Ein Pastor hat mal ein ganz steiles Wort gesprochen, von dem ich meilenweit weg bin und das ich trotzdem nicht vergessen konnte. Ich will mein Bestes für Jesus geben, weil auch er immer nur das Beste gegeben hat. Vielleicht überlegst du heute mal, wo du stehst. Am Rand, auf der Reservebank, auf dem Feld. Lass nicht die anderen machen, lass nicht die anderen tragen, lass nicht die anderen beten. Egal wie alt oder fit oder wie beschäftigt du bist, du wirst in der Mannschaft gebraucht. Beten, tragen, mitarbeiten. Nutze die Möglichkeiten. Nutze die Möglichkeiten, dein Umkreis, deine Freunde, deine Nachbarn zum Beispiel zum Markus-Theater einzuladen. Ich halte es nochmal hoch. Das ist eine prima Möglichkeit, wie wir Menschen mit Wort Gottes in Verbindung bringen können, die es sonst nie hören würden. Wenn du selber vor längerer Zeit vom Platz genommen wurdest oder dich selber rausgenommen hast, nutz die Gelegenheit, lass dich wieder einwechseln. Unser Gott liebt zweite Chancen. Spiel mit Herz und spiel mit Einsatz, auch wenn es dich etwas kosten wird. Halte Augen und Ohren und Herz dafür auf, was der Trainer dir sagen will, wo er dich hinschickt. Und dann ran. Ich würde zum Schluss ganz kurz eine kleine Geschichte vorlesen, die das nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Die Geschichte ist über meinen Sohn, ist aber gar nicht so wichtig, dass es mein Sohn ist, sondern es ist eher so eine Beobachtung, was aus so einem Bild, was aus so einem Team, Spielfeld, Mannschaft werden kann. Das ist so eine Parallele zur Gemeinde, das soll aber nicht in jedem Punkt treffen. Das ist einfach so eine Allegorie, ein Bild, um das nochmal zu verdeutlichen. Unser Ältester, Finn, liebt Sport und vor allem liebt er Ballsport, ganz besonders Mannschaftssport. Er bekam den Tipp, sich im Handballspielen auszuprobieren und er suchte eine Mannschaft, die ihm zusagte. Das war eine kleine Stadtteilmannschaft. Neu im Aufbau mit einem erfahrenen Trainer und einer Handvoll engagierter, aber noch lernbedürftiger Helfer. Unter den Jungen in der Mannschaft erkannte Finn beim ersten Training schon ein paar Freunde und Bekannte und er fand schnell Zugang und immer mehr Freunde und Bekannte in der Mannschaft. Die sportliche Leistung der Mannschaft war am Anfang zweifelhaft. Die ersten Spiele gingen haushoch daneben. Die Technik der Jungs war mäßig. Es kam kein Spielfluss zustande. Einige versuchten den Alleingang und waren manchmal erfolgreich, oftmals nicht. Wenn sie den Ball dann nicht im Tor unterbrachten, wurden sie von den anderen bemeckert. Ebenso bemeckerten die Aktiven die Herumsteher, denn viele standen einfach nur herum und wussten gar nicht und mochten sich gar nicht wirklich einbringen. Die Bälle wurden zugespielt, gingen allerdings spätestens beim dritten Kontakt vor dem Tor verloren. Die Motivation in der Truppe war bisweilen mies. Auf der Bank saßen die Jungs meistens gar nicht so ungerne. Oft gingen sie sogar noch weiter weg vom Spielfeldrand, um etwas zu trinken oder mit dem Ball zu spielen. Der Trainer aber verstand es, die Stimmung aufrechtzuerhalten, nach vorne zu schauen. Das Ziel der Mannschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Die Jungs verstanden, dass von jedem Einsatz und Übung gefordert war. Sie lernten, Niederlagen gemeinsam wegzustecken und sich nicht entmutigen zu lassen. Bisweilen schielte der ein oder andere nach einer eingespielteren Mannschaft, aber es gab keinen Weggang. So ging es ein wenig mühsam über Monate. Dann irgendwann, eher unbemerkt, regte sich etwas. Allmählich lernte jeder seine Stärken kennen und ebenso die Stärken der anderen. Nach und nach wurden sie entsprechend eingesetzt. Finn beispielsweise ist links außen. Definitiv keine Spielmacherposition, aber für ihn optimal. Er ist klein, er ist wendig, er ist schnell. Als erster vorne, wenn der Gegner den Ball verliert. Von Spiel zu Spiel verfolgte das erstaunte Elternpublikum eine Formierung einer Mannschaft. Aus unplatzierten Bodenpässen wurden elegante Spielzüge. Aus Ballverlusten wurde Fangen mit einer Hand. Aus Alleingängen wurde Mannschaftssport. Niemand saß jetzt mehr gern auf der Bank. Wenn sie vom Trainer zur Auswechslung zitiert wurden, bestürmten ihn die Jungen, nicht zu lange draußen bleiben zu müssen. Sie gingen nicht mehr weg, um etwas zu trinken. Stattdessen holten sie sich die Flasche, pausierten, ruhten sich kurz aus, aber blieben mit dem Herz beim Geschehen dabei. Von der Außenlinie aus behielten sie einen Überblick über das Geschehen, feuerten die Mannschaft an, warnten sie vor einem übersehenen Gegner. Sie bleiben auch in der Erholung wichtige Player der Partie. Sie sind dabei. Wer den Ball hat, zieht immer häufiger und mutig die Gegner auf sich, um anderen zu ermöglichen, einen freien Raum zu schaffen. Wer eine Lücke in der Abwehr sieht, zieht immer öfter beherzt durch. Wir sind immer noch nicht Sparta Münster, sagen die Jungs, zumindest ein bisschen bescheiden. Aber das Spiel letzte Woche haben sie 31-11 gewonnen. Sie werden ein Team, aktiv auf dem Feld, ihre Fähigkeiten übend und erweiternd, mutig und zielstrebig. Der Trainer und die Helfenden haben ihr Vertrauen.